Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Mittwoch, der 13. März 2024. Andreas, du kannst endlich wieder Gutes vom Wetter berichten.
Ja, das Wetter ist fantastisch. Der Himmel ist blau, ein paar Wölkchen und so soll es auch bleiben die nächsten Tage. Wir haben 2 Grad plus. Das ist für diese Verhältnisse hier wirklich okay und völlig normal. Der See scheint wirklich in einem relativ tiefen Blau, aber ab und zu geht er auch in Silberne über. Also der changiert tatsächlich heute und macht seinem Namen alle Ehre. Vor uns noch ein bisschen Reste Schnee. Ja, und ansonsten geht es hier fröhlich voran.
Genau, fröhlich voran in den Frühling. Wir fangen an, die Saatguttütchen zu sortieren und unser eigenes Saatgut, was wir getrocknet haben, jetzt schon rauszuholen. Und ja, jetzt warten wir bis Vollmond und dann geht es los. Dann wird wieder eingesät. Ich habe das letztes Mal ja mit dem Mond gemacht und habe versucht, das so alles mit dem Mondkalender zu koordinieren. Und es war in der Tat eine bemerkenswerte Ernte. Und es waren bemerkenswert gesunde Pflänzchen, die gut durchgehalten haben. Also dieses Experiment starten wir in diesem Jahr erneut. Findest du das interessant?
Ja, also ich beobachte und bewundere das übrigens immer sehr, was du hier machst. Und der Erfolg gibt dir natürlich recht, wenn ich unsere üppige Ernte jedes Mal sehe. Ob das Kräuter sind oder Gemüse, es funktioniert ja wirklich alles mit deinem grünen Daumen. Das merkt man schon sehr deutlich. Und ich bin ja fürs Grobe zuständig. Also wenn ich zum Beispiel dabei bin und muss dann die Gewächshäuser von innen dann durchsprühen mit einem Hochdruckreiniger. Kärchern hat man früher gesagt, aber es ist ja eine Marke und das darf man ja nicht, ist ja Schleichwerbung. Und diese ganzen Dinge, die dann so laufen. Und dann freue ich mich, was du denn daraus zauberst, wenn ich dann alles sauber gemacht habe. Ich bin ja der Mann fürs Grobe.
Genau, und für die Hühner, und denen geht's gut, das sei auch noch kurz gesagt. Und die werden bald berühmt.
Wieso? Ach so, mit dem neuen Buch, ja. Ja, ich glaube, das wissen die meisten noch gar nicht. Haben wir da schon mal drüber gesprochen?
Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen. Es ist ja auch noch nicht so weit, aber das Buch ist abgegeben. Das ist im Verlag mit ganz vielen Fotos über Garten, über Küche, Wissenswertes und natürlich über Hühner und unseren Hühnerbaron hier.
Ja, das wird ein großartiges Buch, aber nicht nur wegen meines Hühnerparts, aber ich habe dazu eben halt geschrieben, ein Kapitel über das Thema Hühnerhaltung, so aus einer Anfängersicht, wie er sich so langsam so zu einem Profi emporarbeitet. Eine sehr interessante Entwicklung, die ich da auch gemacht habe. Mittlerweile werde ich sogar teilweise gefragt, hätte ich nie geglaubt, aber ich kenne das noch von früher. Und dieses Buch wird natürlich ein gewaltiges, ein Almanach sein gewissermaßen über die gesamte Eigenversorgung. Eine großartige Sache. Wir freuen uns sehr darauf.
Ja, wollen wir aber jetzt nicht zu viel verraten. Ja, ihr Lieben, natürlich ganz wichtig der Kongress. Wir haben noch 2 Tage, nämlich heute und morgen, wo ihr euch anmelden könnt. Danach geht's nicht mehr. Donnerstagnacht, 0 Uhr ist Schluss. Der Kongress beginnt am Freitagmorgen eurer Zeit um 10 Uhr. Wir sind hier in den letzten Zügen sozusagen, in den letzten Arbeiten. Und wir hatten gestern noch mal die Gelegenheit für ein Vorgespräch mit Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, der ja doch sehr ruhig und überlegt ist und schon vorhat mit dieser neuen Werteunion-Partei das Land aufzumischen.
Ja, wir wissen ja, oder ihr wisst auch alle, dass wir kritisch sind grundsätzlich gegenüber dieser Parteiendemokratie. Aber es war sehr interessant, auch mal diese anderen Aussagen zu hören. Und zwar weg von dieser Stresssituation des Parteienkuddelmuddels, was wir ja immer wieder haben, sondern hin zu den tatsächlichen Sachfragen, die Deutschland, Europa und deren Bürger eben halt wirklich direkt betreffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon beeindruckend, wie er spricht. Und wenn man da ein bisschen tiefer denkt, versteht man vielleicht sogar besser die eine oder andere fehlinterpretierte Situation auch, vielleicht auch unglücklich ausgedrückt, niemand ist frei von Fehlern. Aber auch das ist ganz wichtig, sich darauf zu konzentrieren in diesen Gesprächen.
Auf jeden Fall hat Hans-Georg Maaßen aus unserer Sicht eine ziemlich klare und logische Einschätzung zu den Entwicklungen in Deutschland. Wir haben da gestern noch mal mit ihm drüber gesprochen. Und auch über Themen wie Korrektiv werden wir in dem Interview dann reden, die er als private geheimdienstliche Einrichtung bezeichnet.
Naja, das bietet sich ja an. Also man muss ja einfach mal sehen, wenn man das beobachtet hat. Korrektiv nannte sich die Faktenchecker. Das sind also die Organisationen, ist natürlich günstig belegt, dieser Begriff, die kontrollieren, was Medien veröffentlichen, ob diese Fakten auch stimmen. Aus diesem Faktenchecker wurde dann plötzlich eine, wie hieß es dann anschließend dann nach dem Faktenchecker?
Faktenfeinde.
Recherchenetzwerk. Recherchenetzwerk. Plötzlich war das, Recherche klingt natürlich auch wieder gut, man hat das geändert. Mittlerweile ist es geändert worden innerhalb von kürzester Zeit zu einem sogenannten Medienhaus. Ja, das heißt, und dann sehen wir sie, dass dort mit Herrn Haldenwang da in irgendeiner Form sich eingehakt wird, ein Bundeskanzler Scholz direkt in Verbindung mit den Leuten ist. Und daran kann man schon erkennen, es handelt sich im Prinzip um eine linke Blockeinrichtung, die nichts anderes zu tun hat, als die Propaganda der linken Vorgaben im Prinzip nach außen zu tragen. Und das Ding ist damit komplett aufgeflogen.
Maaßen hat es noch anders bezeichnet. Der hat gesprochen von einer antideutschen Politik der Ampelregierung, von einem Hass gegen Deutsche. Und er hatte auch erwähnt, dass Deutsche aus seiner Sicht wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Und das eben nicht nur von Korrektiv, die als eine Art geheimdienstliche Einrichtung gewertet wird, zusammenarbeitend mit der Bundesregierung und dem Verfassungsschutz. Das sagt er als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident. Aber wenn man die Worte so hört, Andreas, dann hat man auch das Gefühl, dass das eigene Innere bewegt wird. Also da ist schon was dran.
Naja, er weiß ja als Migrationsjurist, denn das ist er, ist ja spezialisiert und hat promoviert auf das Thema Migration, auch illegale Migration. Genau diese Themen, die kennt er wie kein anderer. Genfer Flüchtlingskonvention und so weiter. Und wenn er dann im Prinzip darüber spricht, hat das natürlich eine ganz andere Wertigkeit. Und wenn es dann heißt, dass der weiße Mensch nicht rassistisch diffamiert werden kann, laut der linken Blockregierung, nach diesem Blockregime, welches wir zurzeit in Berlin regieren haben, dann gibt es also keinen Rassismus gegen Weiße. Das schließt sich in sich selbst aus. Und das ist natürlich absurd, denn die Genfer Flüchtlingskonvention beschreibt sehr wohl, was dahinter steht. Und was wir hier erkennen, ist eben halt dieser gewaltige Eigenhass zur Selbstzerstörung in der deutschen Politik gegen die eigenen Menschen. Und das klingt alles so wahnsinnig hochgezogen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich auf diesem Niveau irgendwann mal so die Dinge rausbringen müssen. Aber das sind ja schon sachlich klare Dinge. Wir reden ja immer wieder von Verschwörungstheorie. Übrigens, Herr Maaßen lehnt das Wort Verschwörungstheorie ab und sagt, es gibt eben halt Verdachtsmomente. Und genau das ist der Punkt. Es sind deutliche Verdachtsmomente, die sich relativ schnell vermutlich sogar erhärten lassen, wenn man sie vor ein Gericht stellen würde.
Ja, danke für die Einschätzung. Maaßen ist auch derjenige, der zur derzeitigen Ausländerpolitik Deutschlands einiges zu sagen hat. Überrascht waren wir über die Aussage, dass er festgestellt hat oder geäußert hat, dass 75-80% der Menschen, die in unser Land, also nach Deutschland kommen, keinen Pass haben. Und er sagt, wir wissen überhaupt nicht, aus welchem Land diese Leute kommen und wir wissen nicht, wie viele von ihnen eventuell auch einen Terrorauftrag haben könnten. All das sind die Dinge, mit denen er sich ja auch schon beschäftigt hatte zu seinen Dienstzeiten als Verfassungsschutzpräsident. Mhm. Und ich nehme mal auch an, er ist ja damals auch an die Öffentlichkeit mit diesen unbequemen Wahrheiten gegangen. Und denke mal, dass er da auf sich aufmerksam gemacht hat, damit er dann geschasst wurde.
Naja, denken wir an das Jahr 2015. Da kamen dann pro Tag 15.000 Einwanderer nach Deutschland. Das waren 20 Jahre vor 2015 das Kontingent eines gesamten Jahres an Einwanderern. Und wenn 15.000 Einwanderer pro Tag gekommen sind und davon sind 75 ohne Pass, dann werden die Daten nur aufgenommen vom Hörensagen, was die Menschen ihm dann erzählen, diesen Behörden. Das heißt, wir können den größten Teil der Eingewanderten überhaupt nicht zuordnen. Wir können nicht mal feststellen, aus welchem Land sie kommen. Und was tatsächlich auch wichtig ist, es gab ja einige Dinge, die aufgefallen sind bei den auch illegalen Migranten, wo dann eben halt Terroraufträge nachgewiesen wurden, noch zu seiner Zeit, als Maaßen noch der Verfassungsschutzpräsident war. Also das sind sehr klare, nüchterne und auch erschreckende Worte, die er auch im Vorgespräch uns gebracht hatte. Und ich muss ehrlich sagen, ich war tief beeindruckt, weil viele dieser Dinge waren mir überhaupt nicht bekannt.
Ja, also es wird ein interessantes Interview mit ihm werden. Und bitte, bitte denkt daran, meldet euch rechtzeitig an. Es gibt ein Problem, das kennen wir nun schon aus den letzten Kongressen. Manche machen das auf den letzten Hosenknopf und dann wollen sie sich ganz schnell einwählen, haben dann vielleicht ein Problem, werden hektisch, wollen aber unbedingt beim Start dabei sein. Und dann, dann gibt's Chaos und unser Team, das ist vor Ort und die sind jetzt schon dabei, alle jene, die vielleicht noch eine Frage haben, wie das mit dem Einloggen geht, zu betreuen. Und deswegen wäre es gut, es so schnell wie möglich zu machen, dass sich nicht zum Schluss alles häuft. Ja, und wir freuen uns natürlich auf diesen Kongress. Und weil wir gerade angefangen haben mit den Themen Ausländerkriminalität, so habe ich hier gleich mal eine Meldung von News vorliegen. Die trägt die Überschrift: Alarm in zwei Nordbundesländern. Zum ersten Mal sind die Hälfte aller Kriminellen Ausländer. Tja, das ist jetzt von dem Newsportal von Julian Reichelt eine Meldung. Die weisen das auch nach. Da geht es um Hamburg und um Niedersachsen, wo die Zahlen dramatisch nach oben gegangen sind. Und der Tenor in allen Bundesländern ist offiziell immer noch gleich. Die Bürger sollten sich keine Sorgen machen. Die Behörden hätten alles im Griff. Aber es sind dramatische Veränderungen, so wird es hier formuliert. In Hamburg waren es 49,6% letztes Jahr, also fast die Hälfte aller Tatverdächtigen, die keinen deutschen Pass hatten und kriminell geworden sind und aufgefallen sind. Also es ist im Prinzip genau das, was Maaßen gesagt hat. Und das, was passiert im Moment in Deutschland, auf den Straßen, auf den Bahnhöfen, auf den Schulwegen, das kann man schon gar nicht mehr verarbeiten.
Ja, es wird wirklich schwierig. Und ich mache ja immer eines, wenn ich hier auf YouTube unterwegs bin, dann gucke ich mir ja immer irgendwelche alten Krimis an, 80er Jahre, 90er Jahre, 70er Jahre. Und da geht es mir weniger um die Handlung in den Krimis als um die Peripherie, die man dort erkennen kann. Und wenn man dann dort beispielsweise Anfang der 80er oder auch der 90er Jahre gesehen hat, dass man ganz selbstverständlich zum Beispiel bei einem Tatort Münster durch die Stadt einfach so durchgelaufen ist, nachts allein als Frau und fühlte sich sicher. Das war eigentlich so ein normaler Vorgang. Auch damals gab es schon irgendwelche Verbrechen und irgendwelche Delikte. Aber in dieser Form, dass das heute nicht mehr möglich ist, und ich spreche ja mit vielen Deutschen oder Deutschsprachigen, die dann sagen, ich traue mich abends einfach nicht mehr raus. Das heißt, der Tatort ist die gesamte Öffentlichkeit geworden. Das heißt, eine Innenstadt hat sich zu einem Tatort entwickelt. Und das ist natürlich wirklich bedenklich.
Ja, es ist auch spannend, was sowohl Hans-Georg Maaßen als Roland Tichy als Dr. Gunter Frank und wie sie alle heißen, zu diesen Themen sagen, die Hauptverantwortung neben einer verantwortungslosen Politik tragen die Mainstream-Medienvertreter, meine Damen und Herren, sogenannte Journalisten. Es ist unfassbar, was ihr hier begleitet. Ich frage mich, wie ihr nachts schlafen könnt, dass diese Dinge nicht klar benannt werden. Und da können wir jedes Thema nehmen, ob das dieser Korrektivbetrug gewesen ist, der immer noch nicht von den Medien richtiggestellt wurde da draußen, von den Hofberichterstattern, ob es hier die Gewalttaten durch ausländische Zuwanderer angeht, ob es um Covid, um die Folgen der Spritzen geht. Es ist ein Gewinde und Gewinsel und ein Heucheln und ein Verdecken und Vertuschen, dass ich wirklich...
Oh. Ja, also wenn man das Ganze dann eben halt als Lügenbande bezeichnet, dann gilt das Ganze natürlich als Hass und Hetze. Und es ist aber eigentlich eine exakte Beschreibung dessen, was ich empfinde Übrigens sind das ja keine Beweise, die ich da bringe, sondern das ist meine Empfindung, die mir das sagt. Und wenn ich mir ganz viele andere Menschen anhöre aus dem deutschsprachigen europäischen Raum, dann empfinden die das ähnlich. Und die können sich ja nicht alle irren, weil sie dämlich sind. Und wenn die Behörden sagen, sie haben das alles im Griff, was in den Städten läuft, was wir vorhin gehört hatten, in Hamburg und in Niedersachsen, dann mag das sein, dass sie ihre Behörde im Griff haben. Aber die Menschen haben Angst. Die Menschen kommen zu Schaden. Und nochmal, die Täter, die dort beispielsweise auftreten, nämlich jetzt die Hälfte, die Ausländer sind oder mit Migrationshintergrund, das liegt natürlich auch daran, dass diese auch betrogen wurden, nämlich mit Falschaussagen. Wir sehen ja die politische Agenda, die dahinter steht, indem man sie angeworben hat, wenn man alleine mal in Afghanistan mal reingesehen hat, in die deutsche Botschaft Afghanistan, Kabul, wirklich ein Drittland, wie man immer so schön sagt. Und dann kommt man rein und sieht dann große Bilder von Schloss Neuschwanstein und so weiter und so fort. Und man hat das Gefühl, um Himmels Willen, das sieht ja aus wie das große Paradies. Und dass die Leute damit gelockt werden. Und wenn dann noch Frau Merkel sich damals hat ablichten lassen, 2015, kommt alle her, ihr seid alle beliebt, ihr kriegt alle ein Haus und ein Auto und eine Frau, ja, dann wird das natürlich eng, wenn man dann merkt, dass man betrogen wird. Und dann kommt Hass auf.
Ja, und zwar kommt auf allen Seiten Wut auf. Das kann man ja nicht anders beschreiben. Denn die nächste Meldung von News, die hier vorliegt, das sind die einzigen, die da... Ja, fast die einzigen. Apollo News macht da auch noch einiges. Was Reichelt früher eben auch bei der Bild gemacht hatte. Er war der Einzige, der mit der Bild gewarnt hat vor den Einwanderungen, übrigens auch vor Antisemitismus durch gewaltbereite Muslime. Damit darf man nicht alle Muslime in einen Topf werfen, aber es gibt eine Gruppe gewaltbereiter Muslime, die einfach nichts Gutes im Sinn haben. Übrigens auch nicht mit den Christen, die sich als solche erklären. Und die Schießereien, das ist die Überschrift, Messerattacken, Belästigungen werden immer mehr und der öffentliche Raum wird immer mehr zum Tatort. Und wenn ihr jetzt sagt, auch bei uns ist noch ruhig, ja, wir haben jetzt gerade wieder ein Beispiel von einer Bekannten, die in einem kleinen Örtchen lebt, mit ein paar hundert Einwohnern und die so selig in ihrem Haus leben am Waldesrand. Und jetzt kommt ein Containerdorf und alle gehen auf die Barrikaden und versuchen das zu verhindern und wundern sich, wo schon sie an die Grenzen stoßen.
Naja, und das sind eben halt die Situationen, dass es auf allen Seiten Opfern gibt. Und das ist das Ziel, um damit die Spaltung, die Kriegslust auch abzulenken von sich als Steuerer. Das heißt, dass die eigentlichen Ziehväter, die das Ganze dort steuern, oder Ziehväter und Mütter, das muss man ja heute im Rahmen des Genders schon sagen, dass Frau Newland ist ja, gehört ja, glaube ich, zu den Frauen. Und die haben ja ganz stark alle mitgewirkt, auch diese kriegerische Auseinandersetzung dort hinzustellen. Nochmal zum Thema Antisemitismus. Antisemitismus bedeutet ja eine Abwertung der jüdischen Bevölkerung als Ganzes. Da geht es nicht darum, wenn man sich gegen den Antisemitismus ausspricht, was wir in aller Form tun, dass man nicht kritisch gegenüber eine israelische aktuelle Politik sein kann. Aber wir werden ja auch immer wieder gefragt zum Thema Gazastreifen. Wir wissen, dass es dort unglaubliche Unterdrückungen gegeben hat, offenbar von der israelischen Politik. Aber das sind nicht die Juden. Das muss man ganz deutlich mal erstmal unterscheiden. Und dass es auf allen Seiten dann irgendwann Opfer gibt. Und warum wir vorsichtig sind mit einer konkreten Stellungnahme, das liegt daran, wir haben zwar viele Informationen, aber die sind entweder schwarz oder weiß, je nachdem von welcher Seite sie kommen. Und uns fehlen die tatsächlichen Hintergründe. Hätte ich die, ich wäre der Erste, der gern darüber reden würde. Kann ich aber nicht, weil ich zu wenig darüber weiß.
Nun gut, ich meine, wer an diesen Themen interessiert ist, der kann sich auch selber schlau machen. Es gibt genügend Hinweise und ich denke auch, wir sind nicht dafür verantwortlich, dass wir jetzt alle Nachrichten mundgerecht servieren. Unser Ansatz ist viel eher, dass wir Anregungen geben können, dass man dann die Themen, die einen besonders interessieren, auch selber weiter verfolgen kann. Ich möchte jetzt hier zu dieser Meldung zurückkommen, weil wir doch einiges auf dem Zettel haben und du dann weg musst, Andreas. Deswegen müssen wir uns beeilen. Andreas muss heute zum Zahnarzt. Durfte ich das sagen?
Ja, von mir aus. Jetzt kriege ich wieder ganz viele Mails. Sag ich immer, oh, was ist denn los? Nein, alles klar. Es sind nicht die Dritten, es sind immer noch die Zweiten, die ich habe. Und die müssen einfach nur ein bisschen zurechtgebogen werden.
Vor allem gebogen mit der Zange. Das hat man früher, glaube ich, gemacht, als ich noch Kind war. Jetzt nochmal zurück zu dieser Meldung. Also News schreibt, dass die Gewalteskalation in Deutschland inzwischen das Land im Würgegriff hat. Hier wird aufgezählt, tagtäglich kommen neue Berichte über schwere Gewalt ans Tageslicht. Übrigens auch hier bitte, wir können auch nicht jeden einzelnen Fall hier immer bringen. Wir versuchen einiges einzustellen im Kanal. Aber übrigens auch da ist es immer wieder so, dass manche sagen, es ist zu viel, was ihr einstellt, weswegen wir tatsächlich auch sortieren müssen. Was können wir noch einstellen, um euch nicht auch zu überfordern? Denn wir haben das auch manchmal, wenn die Kollegen dran sind und einstellen und wir vielleicht gerade unterwegs und dann kommst du hinterher an dein Handy und guckst und dann sind da wieder 20 oder 30 neue Meldungen und da hat man manchmal schon gar keine Lust mehr zu gucken, ne?
Naja, jeder hat natürlich die Situation, dass er sich selbst mit irgendeiner Thematik besonders verbunden fühlt oder auch betroffen ist von einer Thematik und erfahrungsgemäß fühlen die sich immer unterrepräsentiert. Auf der anderen Seite sind sie der Meinung, dass Themen, die sie nicht so interessiert, dagegen viel zu hoch repräsentiert werden. Das liegt aber in der Natur der Sache. Und da wir dann immer wieder von allen Seiten erstmal insgesamt nahezu 99%, würde ich mal sagen, über 99% sogar, gute Rückmeldung bekommen. Darüber sind wir sehr dankbar. Wir freuen uns auch, dass manche uns einfach nur schreiben, wow, ihr macht das toll und wir freuen uns und das hat uns gut getan und so weiter. Das ist schön. Aber es gibt natürlich auch Kritik und die Kritik geht dann eben halt dahin, dass man sagt, ihr müsstet das mehr machen oder das mehr machen. Und es tut mir leid, aber das behalten wir uns vor, in welche Richtung wir arbeiten und welche, ich sag mal, Themen wir prominent nach oben stellen.
Ja, ich denke auch, die meisten Menschen, die uns hier zuhören und folgen, kennen das inzwischen auch. Ihr habt ja nun schon über 4 Jahre Gelegenheit, uns hier kennenzulernen und auch unsere Arbeitsweise kennenzulernen. Ich denke, da brauchen wir jetzt nicht weiter uns hier noch auszulassen. Ich würde jetzt das dritte Mal versuchen, auf diese Meldung zurückzukommen von News, wo aufgezählt wird, dass es eine beispiellose Fülle inzwischen von zwischenmenschlichen sogenannten Einzelfällen ist, die inzwischen schlicht keine Einzelfälle mehr sind, sondern ein strukturelles Problem aufzeigen, die Erosion der Sicherheit im öffentlichen Raum. Der ist nämlich jetzt zum Unsicherheitsraum geworden. Und es heißt, das ist die gesamte Sphäre, in der sich unser zwischenmenschliches Zusammenleben abspielt, die soziale Interaktion, das ist der Berufs- und Heimweg, der Transport. Alles ist Unsicherheitsraum. Jede Fahrt mit der S-Bahn, nächtliche Ausflüge auf der Ausgehmeile, jedes Treffen im Park, jeder Schulweg und so weiter. All das sind unsichere Terrains geworden. Und hier werden viele Beispiele aufgezählt, was alles passiert ist. Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, Beispiel Regensburg, Bielefeld, Köln, Berlin. Zugfahrten werden hier aufgezählt, wo meistens junge Frauen, auch manchmal Männer, belästigt bis gewalttätig behandelt werden.
Auch gedemütigt.
Und vor allem eben auch gedemütigt. Und auch das ist ja die Frage. All das ist bekannt. All das weiß die Politik. Das weiß ich selber aus einem Familienbericht in den 90er Jahren, den ich in einem Artikel mal zitiert hatte, wo die Politik sich beschäftigt hat mit den Folgen der zum Teil aus Kriegsländern geflüchteten Migranten, die dann zum Teil schwierige Überfahrten haben oder lange Wanderungen hinter sich haben und zum Teil auch Familien zerstört wurden durch Kriege, vielleicht sogar durch westliche Kriege und die dann natürlich zum großen Teil auch traumatisiert sind und in diese völlig andere Kultur kommen und einfach am Rad drehen, also gar nicht mehr berechenbar sein können. Viele übrigens, hat man jedenfalls früher gesagt in diesem Familienbericht, ich glaube, das war der 10., da hat man gesagt, dass die Einrichtungen, wo diese Menschen betreut werden, psychosozial betreut werden, dass die damals schon am Auseinanderbrechen waren, aber dass dies die einzige Möglichkeit sei, um sie überhaupt integrieren zu können.
Naja, es gibt ja nun verschiedene Ethnien und die kommen ja nicht von irgendwoher. Auch wenn die grüne Ideologie uns sagt, es gibt keine verschiedenen Rassen, das darf man ja nicht mehr sagen. Es gibt keine verschiedenen Ethnien mehr, alle sind gleich und das ist absurd. Ich brauche mir natürlich nur die Menschen in verschiedenen Regionen ansehen und dann sehe ich, die sehen anders aus als Menschen in anderen Regionen. So einfach ist das Ganze. Aber das ist ja schon alleine rechts und wir müssen hier bei dieser Anzahl der Opfer, die durch Gewalttaten in Deutschland und in Europa zu beklagen sind, natürlich jetzt auch von einem Massenphänomen sprechen und nicht von einer Einzeltäterschaft. Das ist ein ganz klares Massenphänomen. Und das Schöne ist ja auch, und das finde ich so großartig, dass viele der Ausländer, viele der mit dem Migrationshintergrund Menschen, die dann sagen, ich wehre mich nicht gegen die AfD oder gegen Aussagen beispielsweise, sondern ich werde sogar im Prinzip als Patriot für Deutschland immer stärker werden. Wir sehen zum Beispiel, dass unter den arabischen Ausländern, die schon viele Jahre hier sind, auch viele Gastarbeiter, 70er, dass das überproportional viele AfD-Wähler sind. Interessanterweise, genau wie wir gerade gehört haben, dass viele Homosexuelle, Schwule, AfD wählen und wir haben zum Beispiel einige Kontakte und das ist nochmal ganz deutlich, um zu zeigen, wie widersprüchlich das ist zu diesen veröffentlichten Meinungen, die wir in den Medien sehen, dass ich mit Schwulen gesprochen habe, mit Lesben gesprochen habe, die mir gesagt haben, wir können diese Gay-Paraden-Politik nicht ertragen, weil sie diffamiert uns rein auf das Sexuelle, wir fühlen uns dadurch beleidigt und wir wählen aus diesem Grunde eben halt zum Beispiel dann die Alternativen.
Genau, und die AfD ist die Partei, mit der auch Herr Maaßen, das hat er uns in dem Vorgespräch gesagt, zusammenarbeiten würde. Also von wegen eben keine Brandmauern. Und die AfD ist übrigens im Moment die nahezu einzige Partei, die jedenfalls Gewicht hat, da sind ja die Zahlen auch wieder gestiegen, die eben diese Migranten- und Ausländerpolitik so auf keinen Fall weiterführen will. Allerdings, wenn Maaßen Erfolg haben sollte mit seiner Werteunion-Partei, ich denke mal, da wird auch einiges an Gegenwind kommen, denn damit ist er nun gar nicht einverstanden und ich denke mal, die wertekonservativen Mitglieder auch nicht. Damit sind wir bei einer Meldung aus den USA. Es ist jetzt klar, Donald Trump wird gegen Joe Biden in den Präsidentschaftswahlkampf ziehen. Er hat jetzt die Nominierung erreicht und das haben die Zählungen der US-Fernsehsender CNN und NBC ergeben. Und das bedeutet, Andreas, es wird ein spannender Wahlkampf.
Naja, ich denke mal, es wird deshalb spannend, weil die Wahl und die Redlichkeit der Wahl und auch die rechtliche Sauberkeit der Wahl natürlich angezweifelt wird, nachdem wir die letzte Wahl gesehen haben, als Joe Biden dann Präsident wurde, wie viel Ungereimtheiten da eine Rolle spielten. Und wir haben ja gesehen, das kennen wir ja jetzt auch in Deutschland, wie man versucht, die Demokratie durch faschistoide Maßnahmen im Prinzip an die Wand zu spielen, um einen ernstzunehmenden Gegner, der nicht im Interesse des bestehenden Blocksystems arbeitet, um den eben am besten so lächerlich zu machen oder eben halt zu kriminalisieren oder am besten ganz ausscheiden zu lassen, dass er überhaupt gewählt werden darf. Das sind ja die Methoden, die wir heute haben aus dem linken Spektrum.
Ja, und jetzt sind wir schon wieder bei der nächsten Meldung, denn mehr gibt es zu Trump im Moment nicht zu sagen. Auf jeden Fall wird es in Deutschland wieder, was das Fliegen angeht, schwer werden, denn die Flughäfen streiken ab morgen. Und das sind die Mitarbeiter der Luftsicherheit, die haben morgen zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Vor allem seien betroffen die Flughäfen Karlsruhe, Baden-Baden, Köln, Berlin, Hamburg und Stuttgart. Damit will Verdi den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Mitarbeiter der Branche erhöhen. Dabei geht es um private Sicherheitskräfte, die im Auftrag der Bundespolizei unter anderem das Gepäck von Reisenden kontrollieren. Es ist doch immer irgendwas, das Anlass zum Streik gibt.
Naja, es geht vor allem darum, die Menschen einfach, denen das Reisen so zu vermiesen und vor allem, und das ist ja ein großer Punkt, die Wirtschaft dadurch so zu schaden. Wenn ich mir vorstelle, Stuttgart als großer Dreh- und Angelpunkt, aber auch Hamburg als großer Dreh- und Angelpunkt einer Hansestadt mit einer enormen Wirtschaftskraft und dann werden die dadurch lahmgelegt und das in einer Zeit, wo sowieso die Unternehmen schon lahmgelegt werden durch eine dilettantische Regierung in Berlin. Also das passt natürlich alles zusammen.
So, jetzt kommen wir zu den Strompreisen. Herr Habeck hat ja heute gerade wieder eine Erklärung abgegeben, die hatten wir eingestellt. Hast du die zufälligerweise gesehen und gehört? Ich glaube, ich rufe sie gleich mal auf und spiele sie einmal an, während du dich hier gleich hier zu dem Thema auslassen wirst. Ich werde das mal kurz raussuchen, weil da hält er einen Vortrag zur Energiepolitik. Da sitzt er an einem Tisch, Andreas, und du verstehst ihn überhaupt nicht. Also erstmal nuschelt er ganz stark. Ich würde so als Sprecherzieherin, würde ich dem ein paar Stunden aufdrücken. Das geht ja gar nicht, den verstehst du nicht. Und aber was er auch sagt, ich spiele es euch gleich vor. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt eine Meldung vorliegen, dass die Strompreise um 40% steigen werden wegen des Solarausbaus und einer riesigen Stromlücke. Und das ergibt eine McKinsey-Studie. Demnach steigt der Strompreis für Haushalte bis auf 48 Cent pro Kilowattstunde. Und damit wären die Strompreise etwa 20-40% höher als heute. Und der Grund eben die massiv steigenden Netzentgelte, die von aktuellen 9 auf dann 24 Cent pro Kilowattstunde steigen würden. Und bei der aktuellen Ausbaugeschwindigkeit der erneuerbaren Energien, wir sehen ja, die Windkraftprojekte werden eingestellt, die Solarprojekte werden zum Teil eingestellt. All das führt dazu, dass die Geschwindigkeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien viel, viel geringer sind als eigentlich geplant, Andreas. Es gibt aktuell beim Netzausbau Verzögerungen und statt der im Durchschnitt gebauten 400 Kilometer pro Jahr müssen in Zukunft 1900 Kilometer jährlich zugebaut werden müssten. Sowohl bei den Windkraftanlagen als auch bei den Netzen bräuchte es sogar eine Verfünffachung der Geschwindigkeit, um die Ziele der Grünen zu erreichen.
Ja, also was interessant ist, ist eben halt, wie hoch da die Strompreise sind und was da jetzt erwartet wird. Wir gehen ja schon von einem sehr hohen Niveau aus. Also wenn ich sehe bei anderen Staaten, wie da beispielsweise die Strompreise letztendlich kalkuliert werden, da kann man sich ja eigentlich nur wundern. Und wir sehen das immer, wenn wir hier Gäste haben, mal beispielsweise aus Deutschland, die in Kanada hier sind, dass die dann plötzlich ganz verwundert sind, wenn ich dann sage den Leuten, Mensch, lass mal das Wasser einfach mal eine halbe Stunde laufen, das spült die Wasserleitungen durch, das können die gar nicht verstehen, das kostet ja in Deutschland Geld. Und wenn ich sage, mach ruhig einfach mal die Heizung ruhig ein bisschen an und das sind Stromheizungen, dass die sagen, oh, das ist doch alles so teuer, wo ich sage, nein, nein, so teuer ist das gar nicht, weil diese Energieformen, die wir hier haben, die kosten ja nur einen Bruchteil von dem, was man in Europa dafür bezahlt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass Deutschland nicht einmal eigene Rohstoffe hat, wie andere Staaten, Kanada ist ja zum Beispiel sehr rohstoffreich, dann ist das ja eine doppelte Benachteiligung. Das heißt, Deutschland hat ja überhaupt keine Chance, da überhaupt gegen anzustinken.
So, ich habe das rausgefunden jetzt gerade. Und wir werden uns das jetzt mal anhören, versuchen das mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mit der Technik hinbekomme. Herr Habeck zum heutigen Start der Klimaschutzverträge.
Heute starten die Klimaschutzverträge. Ein guter Tag für den Klimaschutz und für die Industrie. Denn wir wollen ja, dass produziert wird, aber klimaneutral. Deswegen lasst mich kurz erläutern, was es mit diesen Klimaschutzverträgen auf sich hat. Es ist ein neues Förderinstrument und zwar ein ganz neues Förderinstrument. Wir sind weltweit das erste Land, das sie einführt. Es funktioniert anders als die bisherigen Förderinstrumente. Im Moment müssen Unternehmen, die einen staatlichen Zuschuss haben wollen, umfänglichste Akten erstellen. Das dauert teilweise bis zu 3 Jahren, diese Genehmigung dann auszustellen. Hier machen wir eine Auktion. Das heißt, im gewissen Sinne treten die Unternehmen gegeneinander an und sie bieten auf die günstigste Technik, CO2 zu reduzieren oder klimaneutral zu produzieren. Die Unternehmen kriegen den Zuschlag.
Ja, Andreas, was sagst du zu dieser Verkündigung?
Naja gut, also erstmal dieses Nuschelige ist nichts anderes als so ein bisschen dieses jugendliche, Entschuldigung bitte, dahinrotzen gegenüber seinen Wählern, die man ja nicht ernst nimmt, und ein Vaterland, welches man zum Kotzen findet und so weiter. Da ist das schon eine angesprochene, ansprechende Ausdrucksweise, entspricht seiner Einstellung gegenüber der Verachtung seiner Wähler. Das ist das Erste. Das Zweite, man merkt schon in den ersten Sätzen, dass es darum geht, dass er sozialistisch-staatlich eine Systematik einführen will. Er will den Unternehmen also quasi erklären, wie Unternehmen funktionieren, obwohl er nachgewiesen hat, der Herr Habeck, dass er nicht im Ansatz weiß, was ein Unternehmen überhaupt ist. Das hat er mehr als nachdrücklich bewiesen durch seine unsinnigen Aussagen. Naja, und es geht dann darum, dass er von staatlichen Zuschüssen spricht. Also auf Deutsch heißt das, die Bürger werden weiter ausgequetscht, damit ich hier meine wilden Fantasien weiter ausleben kann. Und der Rest ist mir eigentlich völlig Schnuppe, dass die Menschen nicht mehr heizen können, nicht mehr zu essen haben, richtig angemessen, ihre Kinder nicht mehr ordentlich versorgen können. Das ist ihm wurscht. Hauptsache, es geht um seine Ideologie. Das Ganze verpackt im Prinzip in, wenn man zwischen die Zeilen hört, in absoluter Inkompetenz, Unfähigkeit und einer Ideologie, die ihresgleichen sucht. Normalerweise würde ich sagen, dass da ein Therapiegespräch angesagt wird. Das kann doch nicht beim besten Willen wahr sein, dass diese Figur, die wir gerade gehört haben, als Bundeswirtschaftsminister hier schauspielern darf. Das gibt's für mich gar nicht.
Es ist aber so, Andreas, und es hat keinen Sinn, dass du die Realität verweigerst. Er ist nicht nur Wirtschaftsminister, er ist auch Klimaminister, er ist Superminister und er ist Vizekanzler von Deutschland. Also, ich bitte dich mal um etwas mehr Respekt für diesen Superminister. Wir haben auch einen Superminister im Verteidigungsministerium, den Herrn Pistorius. Und der will ja ganz groß mitmischen in der Weltkriegspolitik. So richtig kann es aber, glaube ich, noch nicht funktionieren. Apollo News berichtet darüber, dass die Bundeswehr immer noch nur Fax benutzt und alten, unverschlüsselten Funk, der NATO-inkompatibel sei. Das ist laut einem aktuellen Bericht der Wehrbeauftragten Eva Högel der Fall und zeigt, dass die Truppe offenbar weit entfernt von einer sogenannten Zeitenwende ist. Die Kritik, die hier geäußert wird, ist verheerend. Also an den zahlreichen Mängeln, unter denen die Bundeswehr leidet, hat sich eben auch nach 2 Jahren Zeitenwende nicht viel verbessert. Besonders wird hervorgehoben, die Digital- und Kommunikationssysteme der deutschen Streitkräfte. Die seien in einem beklagenswerten Zustand, so Frau Högel. Und die ist seit 2020 Wehrbeauftragte des Bundestages, damit auch Interessensvertreterin der Soldaten. Das hat sie alles gestern, da kommt noch einiges, bei der Vorstellung ihres Jahresberichtes veröffentlicht.
Naja, also grundsätzlich sympathisiere ich ja damit, dass man mit altem Funksystem noch arbeitet, weil die Dinger funktionieren nämlich auch, wenn bestimmte feinelektronische Teile nicht mehr funktionieren oder Satelliten ausfallen und so weiter. Aber hier geht es eben halt nicht darum, dass man in bestimmten Kriegsgebieten von einem Soldaten zum anderen, also im Prinzip dann zu kommunizieren versucht, sondern es geht hier auch um unverschlüsselte Nachrichten, die auch brisanter Natur sein können, die dann eben halt so von links nach rechts wandern und jeder kann sich da einschlüsseln. Es bespricht nichts anderes als den Zustand der Bundeswehr und da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Man sagt ja auch, die wären nur in der Lage, 3 Tage sich zu verteidigen. Das heißt, wenn jetzt hier die Diskussion diskutiert wird, dass Russland ja Europa angreifen will, dann muss Deutschland sofort die weiße Fahne hissen und das passt natürlich zu diesem Gesamtbild.
Ja, und vielleicht interessiert es euch noch, was sie warnt, nämlich vor einer gewaltigen Investitionsherausforderung im vor der das deutsche Militär jetzt mit Sicherheit steht. Die Bundeswehr stehe unter enormem Druck, sagt sie, und die jahrelangen Unterinvestitionen, die passen natürlich jetzt auch nicht zu dem hehren Ziel, 2% des Bruttoinlandsproduktes jedes Jahr abdrücken zu müssen. Und deswegen auch der Personalmangel sei weiterhin sehr akut. Sie sagte, die Rekrutierung und die Infrastruktur, die gelten als die beiden größten Herausforderungen für die Bundeswehr. Beim Thema Personal, sagt sie wörtlich, habe ich keine guten Nachrichten und keine frohe Botschaft. Und sie verwies darauf, dass die deutschen Streitkräfte im vergangenen Jahr sogar geschrumpft sind, statt wie dringend nötig zu wachsen. Es seien 20.000 Stellen aktuell unbesetzt.
Naja, es ist schon eine Sache, die man immer wieder auch diskutiert, hier bei uns. Wir haben gar nicht zu wenig Rüstungsetat, wir haben einfach nur eine entsprechende Verteilung, die sinnlos erscheint. Denn wenn ich sehe, dass ja über gigantische Größenordnung ein kleines Land wie Deutschland ein Rüstungsetat in vieler Milliardenhöhe, jetzt sind es 52 Milliarden, wobei man dann nebenbei nochmal ein sogenanntes Sondervermögen von 100 Milliarden haben will. Also das sind ja alles Größenordnungen, die keine Petitesse sind. Man muss sich eben halt immer wieder fragen, wo ist das Geld hingegangen? Nicht, wo kommt es her, wo geht es hin? Wenn natürlich genau wie bei dem Bundeshaushalt in Peru Fahrradwege gebaut werden und so weiter, dann darf man sich nicht wundern, wenn der Haushalt nicht funktioniert. Und wenn dann beispielsweise deutsche Bundeswehr-Etatgelder genutzt werden, um Einsätze in Syrien oder in Afghanistan mitzufinanzieren, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Bundeswehr in Deutschland nichts mehr dagegen zu setzen hat. Diese Transparenz, das ist ja das, was ich immer wieder einfordere und was ich auch immer wieder nicht müde werde zu wiederholen, die ist entscheidend, um sich darüber ein Bild zu machen. Und diese Transparenz wird verschleiert.
Ja, es ist wirklich ein ganz furchtbarer Zustand derzeit. Dieses unselige, unheilige Zusammenspiel zwischen den Mainstream-Medien und diesen Ampelpolitikern, die das Land innerhalb von gut 2 Jahren signifikant lahmgelegt haben. Und immer noch ist nicht genügend Gegenwind da. Und alles, was sich nach Gegenwind anfühlt, soll ja mit den Vokabeln Hass und Hetze direkt schon wieder unbrauchbar gemacht werden. Das ist übrigens auch das, was Maaßen sagte, was ihm große Sorgen bereitet. Aus seiner Sicht muss diese Ampel weg, diese Regierung muss weg. Die Frage ist, wen hat man dann?
Naja, also die Frage ist jetzt erstmal die Ampel ist ja nur ein ausführendes Organ ganz anderer Strukturen, die offenbar, so sind die Verdachtsmomente, finde ich ein schöner Begriff, keine Verschwörungstheorie, sondern die Verdachtsmomente sprechen dafür, dass eindeutig andere Leute die Drähte ziehen, und die finden wir bei den NGOs, und da sind die Verdachtsmomente erdrückend, dass die Fäden ziehen. Und wenn jetzt ein Austausch der Figuren in Berlin stattfindet, passiert erstmal gar nichts, das glaube ich. Sondern es kann nur dann passieren, wenn dort in Berlin Leute kommen, die sich ganz klar verweigern, die also vom Remonstrationsrecht Gebrauch machen und sagen, ich verweigere, die Befehle umzusetzen, die zum Beispiel aus Übersee oder sonst wo hier an uns herangetragen werden.
Ja, und was sind da noch für signifikante Dinge, die Frau Högel berichtet? Sie hat letztes Jahr 90 Standorte und Kasernen der Bundeswehr besucht und berichtet von teils eklatanten Mängeln in den Gebäuden. Das klingt wie die Schulgebäude in Deutschland. Verfallen, baufällig, schimmelig. Und das sei eine Umgebung, in der natürlich und verständlicherweise wenige Leute dienen wollen. Wenn wir darüber reden, dass diese alte Zeit vorbeigeht und dass alles Falsche zusammenbrechen muss, bevor das Neue auch sichtbar werden kann, Andreas, gehört das hier alles dazu?
Das gehört mit Sicherheit dazu. Also gerade wenn man solche Infrastrukturen wie die Verteidigung der Bürger sieht, die in sich im Prinzip erodiert. Ich denke an eine Zeit in den 70er, 80er Jahren zurück. Da hatte ich einen guten Bekannten, der war ein führender Offizier bei der Bundeswehr im Raum Celle im norddeutschen Bereich. Da gibt es ja eben halt diese großen Gebiete der Truppen, Manöverplätze und so weiter und so fort. Und da hatten die zum Beispiel einen Panzerübungsplatz, und da haben die dort an dem Panzerübungsplatz, weil es Vorschrift war, eine große Duschanlage gebaut, dass die Soldaten nach ihren Einsätzen dort duschen konnten. Das Problem war, dieser Panzerübungsplatz, der war nur 8 Kilometer entfernt von den eigentlichen Kasernen. Da sind die sowieso eigentlich immer wieder vom Schießen zurück und haben in den Kasernen geduscht. Mit anderen Worten, diese Duschanlage, die stand dort über Jahre und dort hat nie einer geduscht und da war ein Mitarbeiter eingestellt, der nichts anderes zu tun hatte, als jeden Tag das Wasser ein bisschen laufen zu lassen, damit die Rohre dann nicht kaputt gehen. Diese Absurditäten gab es damals eben halt auch. Und das ist genau die Frage, wenn Gelder fehlallokalisiert werden, so ist es richtig, dann wird es eben halt wichtig, also fehl eingesetzt, fehl geplant werden.
Das ist ja auch ein schwieriges Wort, fehl. Ja. Allokalisiert werden. Ich versuche es auch gerade mal. Ja, wir sind wirklich in einer ganz bedeutsamen Zeit jetzt angekommen. Es wird übrigens in dem Kongress, glaube ich, durch jeden einzelnen Beitrag auch sichtbar, weil all die Referenten ja einen Ansporn haben, das Beste herauszuholen, was jetzt gerade noch machbar ist und eben auch viele Empfehlungen haben an die Menschen.
Ja, und da fällt mir natürlich auch gleich ein, was du vorhast. Wir haben uns ja zum Beispiel darüber unterhalten und ich weiß ja, worüber du sprechen wirst. Ich plaudere mal so aus dem Nähkästchen, weil wir werden ja oft angeschrieben oder angesprochen. Warum setzt ihr euch nicht mit den Propheten wie Irlmeier und so weiter auseinander? Da stehen so viele Dinge und wir haben so viele Leute, die sagen können, was jetzt kommen wird. Und wir haben uns immer hier gefragt, warum will man das überhaupt wissen? Macht das überhaupt einen Sinn, sich mit diesen Prognosen auseinanderzusetzen? Viel wichtiger ist doch zu erkennen, warum sind diese Dinge so? Und daraus resultiert dann eben halt dieser große Wunsch in Krisenzeiten, jetzt muss ein Messias kommen, der uns in irgendeiner Form aus dieser Krise wieder herausführt. Das sind so diese Sehnsuchtswünsche. Und da wirst du Stellung zunehmen und das in einer Art und Weise, wie ich es jetzt schon beurteilen kann, weil wir reden natürlich sehr oft darüber und ich weiß, wie deine Gedankengänge funktionieren, sogar sehr exakt. Und das wird mit Sicherheit ein hochinteressantes, ich sage mal, Denkmodell, welches man dort auch durchlaufen lassen kann, um auch mit Bibelzitaten, mit den großen Zusammenhängen der großen Schöpfungsarchitektur auch im Lichte der Wahrheit betrachtet und dieses Gesamte dann im Prinzip zur Ordnung unserer jetzigen tatsächlichen Situation des Status Präsens das abzuleiten. Und das wird hochinteressant werden, also dieses Warten auf den Messias, das sind ganz wichtige Dinge, die jetzt in die Besprechung müssen.
Ja, also das, so heißt der Vortrag, Warten auf den Messias, Doppelpunkt, woran wir ihn erkennen können. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und ich habe selber dadurch ein paar neue Einblicke auch bekommen im Zusammenhang mit den Bibelzitaten. Der ist fertig, der Vortrag, den habe ich fertig geschrieben. Da muss man einfach ein paar Texte schreiben, während ich ja bei den Abendgebeten so gut wie nie Texte habe, außer ich lese es vor. Aber naja, bei dem Kongress, das ist denn doch schon ein bisschen sehr aufregend, das Ganze. Ja, wir sind gestern aufgeschreckt worden, denn es gibt Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf Russland. Da sind offenbar zahlreiche russische Regionen mit Drohnen angegriffen worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau hat sich gemeldet. Und gemäß diesen Angaben wurden 58 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Andreas, wenn man das hört, es ging dann um die Region Leningrad, St. Petersburg, Belgorod und so weiter. Es ist schon spannend, dass jetzt da ganz große Drohnenangriffe der Ukrainer, die ja eigentlich kaum noch Gerät hatten und kaum noch Manpower, jetzt gegen Russland stattfinden.
Ja, man merkt sehr deutlich die Handschrift der gesamten NATO, die ich hier rein interpretieren muss. Anders ist es nicht möglich, denn wir müssen es ja abgleichen. Auf der einen Seite mit solchen komischen, geleakten Diskussionen mit den Generälen der Bundeswehr, wobei man sich fragen muss, was ist da wirklich hinter gewesen? Sollte das geleakt werden und so weiter? Dann die Reaktion eines Verteidigungsministers. Dann im Prinzip die gesamte Presseorgie. dann letztendlich politische Vertreter, die gar keine Vertreter sind, sondern reine Waffenlobbyisten, Kiesewetter und Strack-Zimmermann haben wir oft genug genannt im Prinzip, die das Bild im Prinzip bestimmen. Und wir merken diese konzertierte Aktion, einen Krieg gegen Russland in einer Art und Weise hier wirklich mit Energie zu versorgen, wie es nur irgend anders nicht mehr möglich ist. Und das ist das Erschreckende einer Sache. Und denn, wenn beispielsweise eine Frau Wagenknecht oder jemand anders sich dagegen stellt und sagt, das ist Kriegshetzerei, dann gilt das noch als Nazi, als rechts. Und das ist ja das Absurde, dass gerade die grünen Kriegstreiber, die Grünen sind ja eine reine Kriegstreiberpartei geworden, wenn man sich das heute anguckt. Ich denke an die Bilder immer der 80er Jahre, wo sie in der Friedensbewegung waren. Und jetzt ist die Friedensbewegung im konservativen Bereich zu finden. Es hat sich alles komplett auf den Kopf gestellt.
Ja, und die Preußische Allgemeine Zeitung, die hat einen Beitrag veröffentlicht mit der Überschrift, die Ostsee wird zum NATO-Binnenmeer. Russland hat zwar noch Zugang über Königsberg und St. Petersburg, aber die Ostsee ist jetzt von 8 NATO-Ländern eingeschlossen. Nach dem NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens sind es genau 8 Länder nun. Und spätestens, wenn der nördliche Seeweg um das russische Eismeer zur Hauptschifffahrtslinie wird, so schreibt der Autor Bodo Bostier von der PAZ, würde Russland einsehen, dass es ein Fehler war, die Ostsee wegen der Ukraine zu opfern.
Ja, also ich weiß nicht, ob sie jetzt die Ostsee geopfert haben, aber wir sehen eben halt diese gigantische Übermacht der NATO-Osterweiterung, die das Ziel war, nachdem 1989 oder 88 die UdSSR sich aus sich selbst heraus aufgelöst hat. Die sind nicht erobert worden, es gab keinen Krieg, es gab nicht die große Außenbeeinflussung, sondern das war eine Eigenaufgabe und das war die größte Chance, die die Welt hatte, dass jetzt Ost und West sich annähern und es zu einem Weltfrieden hätte kommen können. Mit Europa, mit USA, Südamerika und allen fernöstlichen Staaten, die wir haben, inklusive Australien, alle hätten in Frieden leben können. Das war nicht gewünscht. Das kann ich eindeutig sehen. Krieg ist Geld und Geld ist Profit und dieser Profit wird gesteuert von NGOs, die natürlich genau wie bei den Faschisten und Antifaschisten genau mit dem Gegenteil auftreten. Die Friedensorganisation, die Gesundheitsorganisation und so weiter, die sind ja eigentlich mittlerweile mit Begriffen versehen, die eigentlich das Gegenteil wollen von dem, was die Überschrift vermuten soll.
Gut, auf jeden Fall ist immer wieder in den letzten Jahren klar gemacht worden, dass Russland sich keine NATO-Osterweiterung gewünscht hat. Die hat jetzt stattgefunden und man fühlt sich ja offenbar auch ganz stark von Seiten der NATO und der westlichen Länder, denn wie gesagt, also es geht ja jetzt um die Taurus-Lieferung, Andreas, und da ist ein Riesenstreit entbrannt. Die Grünen, die führenden grünen Abgeordneten fordern die Taurus-Lieferung an die Ukraine und im Bundestag soll darüber abgestimmt werden. Das ist eine Abstimmung, die hatten CDU/CSU auf den Weg gebracht. Der Druck auf Herrn Scholz als Kanzler wächst jetzt, weil der sagt ja immer noch, nein, machen wir nicht. Und für diesen Antrag der Unionsfraktion gibt es augenscheinlich im Parlament keine Mehrheit, vielleicht gerade deshalb setzen eben führende Abgeordnete von CDU und CSU auf unorthodoxe Methoden. Der Kanzler müsse sein Nein zu den Taurus-Lieferungen an die Ukraine jetzt plausibel erklären. Sonst drohe ihm die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, der notfalls aufklären müsse, wie Herr Scholz zu der Aussage überhaupt komme, dass das Waffensystem nur unter Mitwirkung deutscher Soldaten eingesetzt werden könne.
Ja, man sieht hier im Prinzip auch die Verachtung der Abgeordneten von dem System oberhalb der politischen sogenannten Elite, die sich selbst Elite nennt, nämlich oberhalb des Kanzlers. Das heißt, hier werden die Bundestagsabgeordneten, die im Parlament sich treffen dort, alle wie sie da sind, als Marionetten diffamiert und als Kasper, die überhaupt nichts zu sagen haben. Null. In dem Moment, ihr haltet schön die Hand hoch. In dem Moment, wenn eine Abstimmung gefährdet sein könnte, dann seid ihr raus. Dann klären wir das über irgendein anderes Instrument des Untersuchungsausschusses. Und hier spätestens merkt man, dass die Demokratie komplett verloren ist. Und du sagtest gerade, die fühlen sich offenbar im Westen sehr sicher. Ich erinnere daran, dass im Jahre 2022 man davon sprach, als Russland im Februar einmarschiert ist in die Ukraine oder in Teile der Ukraine, dass man dann gesagt hat, die werden jetzt komplett verlieren. Und dann gab es nur Erfolgs- und Jubelmeldungen über die Ukraine. Und jetzt wissen wir, dass die Ukraine davor steht, zu verlieren, eventuell sogar aufgeteilt zu werden. Es gibt Modelle, dass man Teile von der Ukraine, Galizien, also Polen wieder zuschustert. All diese Dinge laufen im Hintergrund und die USA will sich auch mittlerweile zurückziehen. Eigentlich haben sie das geschafft, was sie wollten, Unruhe in Europa und Europa in ein Chaos zu stürzen. Und wenn das jetzt noch weitergeht, nämlich mit einem NATO-Krieg mit Russland, spätestens dann ist Europa im völligen Chaos versunken.
Ja, also Herr Scholz wird heute, vielleicht hat er das schon, wenn ihr das hier hört, heute am Mittwoch ein Statement im Bundestag abgeben und sich anschließend in der sogenannten Regierungsbefragung auch den Fragen der Abgeordneten dann stellen zum Thema Taurus-Lieferung. Und seine Gegenspieler, die sitzen in der Ampelkoalition, so wollen mehr als ein Dutzend, das Ganze meldet hier übrigens die Berliner Zeitung, so dringen mehr als ein Dutzend von den Bundestagsabgeordneten der Grünen, das hat ein Bericht des Portals The Pioneer ergeben, darauf, dass Deutschland eben den Taurus an Kiew liefert. Und mindestens 13 Abgeordnete, es sind wahrscheinlich jetzt noch mehr, haben schon gestern eine persönliche Erklärung unterschrieben, mit der Forderung, die Ukraine in jenen Fähigkeiten zu stärken, die Angriffe auf militärische Ziele wie Munitionsdepots, Versorgungsrouten und Kommandoposten weit hinter den Frontlinien ermöglichen. Und unterzeichnet wurde die Erklärung unter anderem von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, dem Europapolitiker Anton Hofreiter und Verteidigungspolitiker Robin Wagner.
Also zu den Kriegstreibern, da möchte ich einfach gar nichts mehr sagen, weil die haben sich geoutet, erst einmal als unsachverständig, um es wirklich mal sachlich noch ordentlich auszudrücken. Mir fallen da ganz andere Begriffe noch dazu ein. Aber man muss sie einfach nicht ernst nehmen in dem, was sie sagen, sondern nur ernst nehmen in der Funktion, in der sie sitzen oder reingesetzt wurden, womit sie tatsächlich viel Schäden verursachen können. Und das tun sie ja auch bereits schon.
Ja, schon ganz viel Porzellan zerschlagen. Die Berliner Zeitung schreibt, dass in Russland diese Debatte um die Taurus-Lieferungen genau verfolgt werde. Solche Entwicklungen könnten zu einem Kriegseintritt Deutschlands führen. Und der Bundestag müsse dem entgegenwirken, hieß es in einem gestern veröffentlichten Appell der Staatsduma in Moskau. Und die Bundesrepublik habe sich im 2+4-Vertrag von 1990 verpflichtet, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Dagegen zeige das unlängst veröffentlichte Gespräch deutscher Offiziere mit Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhards zu einem möglichen Taurus-Einsatz gegen russische Ziele, dass hier eine Gefahr bestehe. Wir erinnern uns, Russland hatte dieses abgehörte Gespräch ja veröffentlicht und hatte auch im eigenen Land, wie es hier heißt, also in Russland, offenbar massives Entsetzen in der Bevölkerung ausgelöst. Ich kann ja mal in die einstimmig verabschiedete Erklärung hineinlesen aus Russland, die hier wiedergegeben wird. In der Tradition von Hitlers Luftwaffe mache sich der militärische Befehlshaber lediglich Gedanken darüber, wie er die Komplizenschaft der deutschen Streitkräfte bei den geplanten Verbrechen des Kiewer Regimes verschleiern kann. Es gehe nicht um mögliche Opfer unter der russischen Zivilbevölkerung sowie um die humanitären Folgen der Zerstörung der Krimbrücke für die Millionen Bewohner der Halbinsel, sondern nur darum, wie die Anschuldigungen gegen Deutsche vermieden werden könnten. Das stößt den Russen auf.
Naja, also das Problem ist ja, diese Arroganz, die man hier aus Deutschland spürt, ist natürlich eine, dass sie entscheiden können, wann Russland sie als Kriegsteilnehmer sieht und wann nicht. Das entscheidet ja Russland. wie sie einsetzen. Und wenn wir sehen, dass Deutschland gegen die 2+4-Verträge aus meiner Sicht, das ist nur meine unjuristische Vermutung, gegen die 2+4-Verträge verstoßen, indem sie nämlich nicht den Frieden nach außen tragen, sondern ganz klar in einem Kriegseinsatz sich befinden und diesen Kriegseinsatz auch noch mit unglaublich viel Energie forcieren, dann könnte es sogar sein, dass es damit sogar völkerrechtlich um irgendein Verbrechen handelt. Und ich frage mich, ob völkerrechtliche Kriegsverbrechen, die gehen ja schon auch in Gang mit einer Planung. Denn diese Planung, die irgendwann zu kriegerischen Auseinandersetzungen führt, führt dann auch irgendwann zu Verletzten, zu Toten und zu vielen Opfern. Und dann spätestens ist dieser Begriff des Verbrechens natürlich zu überprüfen.
Die Russen scheinen Scholz auch nicht zu glauben, dass er nicht liefern will. Also sie haben erstmal vor einer Ausweitung des militärischen Konfliktes gewarnt. Sollte Deutschland die Marschflugkörper Taurus an die Ukraine liefern, aber sie äußerten Zweifel daran, dass Scholz den Einsatz der Waffen wirklich ablehne. Es gebe schon jetzt eine Vielzahl von Fakten zum Einsatz westlicher Waffen und auch von Personal, darunter Militärberater und Ausbilder aus NATO-Staaten in der Ukraine, hieß es. Und die Duma-Abgeordneten riefen dem Bundestag zu einem politischen Dialog auf, um die Katastrophe einer direkten bewaffneten Konfrontation zwischen Deutschland und Russland zu verhindern. Dazu könnten die langjährigen erfolgreichen Erfahrungen der Aussöhnung von Deutschen und Russen nach dem Zweiten Weltkrieg dienen.
Naja, wir haben jetzt mittlerweile eine Kriegssituation erreicht, wo keiner einem anderen mehr traut, egal was er sagt. Und wenn die Russen sagen, wir vertrauen Scholz nicht, dass er sagt, ich lehne die Taurus-Waffenlieferungen ab, dann müssen sie das logischerweise denken, andersrum genauso, weil nirgendwo wird so gelogen, wie wenn der Krieg sich langsam manifestiert. Und wir dürfen eines nicht vergessen, wir haben jetzt diese Drohnenangriffe auf russische Gebiete. Ich weiß nicht, ob sich da jemand drüber im Klaren ist, mit welchem Feuer hier hantiert wird. Das ist eine unfassbare Situation, dass also in St. Petersburg Rauchschwaden zu sehen sind von Angriffen. Ich meine, das ist ja nicht mehr zu fassen. Und wenn ich sehe, dass jetzt an die westliche Grenze Russlands von der europäischen Seite her 90.000 mobile Soldaten sind, die von Proviant leben, die leben nicht in irgendwelchen Kasernen, sind also mobil und einsatzfähig mit schwerem Gerät im Rahmen ihres sogenannten Manövers, dann besteht tatsächlich die Gefahr, dass man hier auch einen Angriffskrieg vorbereitet. Natürlich immer unter dem Begriff Präventivangriff, das heißt also, um jetzt einem Angriff Russlands vorzukommen, greifen wir lieber an, denn damit haben wir den Angriff, den sie planen, abgewehrt. So tritt ja jeder auf, der jemanden angreift.
Ich habe übrigens gerade eine Leserzuschrift hier von einer Frau vor mir, die kam gerade rein und sie schreibt, sie hätte vor einigen Wochen ein Interview gesehen, da hat jemand Julian Reichelt interviewt. Und sie weiß nicht mehr, wer das war, kennt die Quelle nicht mehr, aber sie sagt, dass sie sehr beeindruckt war von Herrn Reichelts sehr bewusstem und differenziertem Gebrauch unserer Sprache. Er erläuterte, dass für ihn die Formulierung »die Grünen« im allgemeinen Sprachgebrauch ganz optimistisch und konstruktiv konnotiert seien. Und er verwendet immer die Formulierung »grüne Partei«. Und Andreas, wir reden ja auch immer von den Grünen, aber sie sagt, das stimmt, die Grünen, es ist eigentlich immer etwas Nettes damit verbunden, aber die grüne Partei könnte man sich mal angewöhnen.
Ja, könnte man machen. Die Grünen haben natürlich auch so ein bisschen den Ruf, den wir aus unserer Generation kennen, des Greenhorns, das heißt der unsachlich, der Unfähigen, die keine Ahnung haben von dem, was sie machen. Insofern passt das für mich ja auch ganz gut. Der ist ja noch grün hinter den Ohren, also das ist dann die andere Seite. Aber es wirkt natürlich so ein bisschen kindlich, naiv, verharmlost, ungefährlich und so weiter. Nein, die Grüne Partei ist eine Kriegshetzerorganisation geworden, ein militärischer Block, der interessiert daran ist, offenbar Fronten aufzubauen und verschiedene Staaten in einen Krieg zu treiben. Das ist für mich ziemlich deutlich geworden. Und auch wenn die Leute unfähig sind oder dumm oder eben halt nicht in der Lage sind, Zusammenhänge zu begreifen und vor allem auch ungebildet, wo sie nicht einmal geschichtliche Zusammenhänge halbwegs zuordnen können, spielt keine Rolle. Das, was sie da bewirken können, ist brandgefährlich, denn die Dummheit war immer letztendlich und die Stumpfheit die Grundlage für Fehlstellungen, wie wir sie hatten in allen linksextremen Organisationen. Ob das in der DDR war, in der Sowjetunion oder im Dritten Reich, das waren ja alles linksextreme Organisationen.
Ja, also vielen Dank der Leserin für diese Zuschrift. Mich berührt das. Ich finde das gut. Ich versuche da meinen Duktus etwas zu ändern und die Grüne Partei zu bezeichnen als solche. Andreas, jetzt möchte ich doch noch mal bleiben bei Ukraine und Russland, denn es gibt etwas Aktuelles, eine Enthüllung, einen brisanten Leak zum Stand der Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Ukraine und Russland vom 15. April 2024. Das berichtet das Wall Street Journal. Und Epoch Times hat sich mit diesem Thema auch beschäftigt. Und jetzt stellt sich die Frage, ob im Frühjahr 2022 nicht schon ein Frieden in greifbarer Nähe gelegen haben könnte. Und falls dem so sein sollte, warum hat es denn dann nicht geklappt?
Ja, es ist ein interessantes Thema, was darauf kommt, auch nicht ganz neu für unsere Zuhörer. Vor allem geht es hier um die Frage auch, ob der britische Ex-Premier Boris Johnson und die USA eine unrühmliche Rolle aus Sicht der Menschen spielten, indem sie diesen Frieden verhindert haben. Also schon am 1. März 2024, im Februar 22 war der Angriff aus Russland. Im März 2024 veröffentlichte das amerikanische Wall Street Journal, also 2024, einen Artikel, in dem von einem neuen Leak eines Vertragsentwurfs die Rede ist. Das aufgetauchte Dokument ist aus meiner Sicht wirklich brisant. Wenn es sich als echt herausstellen sollte, das muss ich jetzt sagen, denn es wird natürlich sofort deutlich suggeriert, aus meiner Sicht mit zu viel Nachdruck aus den NATO-Kreisen, dass dieses Dokument eine Art Fake ist. Es wirkt auf mich allerdings eher, was die NATO da behauptet, wie eine Schutzbehauptung, weil man auch hier aufgeflogen sein könnte.
Ja, aus diesem Dokument gehe hervor, dass die Verhandlungsführer sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite bereit gewesen seien, tiefgreifende Zugeständnisse zu machen, heißt es. Und du sprichst ja öfter über den ehemaligen UN-Diplomaten Michael von der Schulenburg oder vor allem über Ex-NATO-General AD natürlich Kujat, aber auch über Schröder, Ex-Kanzler Schröder. Sie alle vermuten die Interessen der USA als treibende Kraft, dass die Verhandlungen zum Frieden eingestellt wurden. Was würde das politisch denn bedeuten?
Naja, wir könnten dann ableiten, dass durch die US-Einflussnahme, nämlich einen Krieg in der Ukraine weiter zu verhindern und einen Frieden hervorzubringen, Hunderttausende Tote natürlich zur Folge gehabt hätte. Aber das ist wohl eher eine Frage des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, die Kriegsverbrecher der gesamten Welt vor Gericht stellen. Wobei, nee, das geht natürlich nicht, fällt mir gerade ein. Die USA erkennen ja dieses internationale Gericht gegen eigene Kriegsverbrecher nicht an. Soweit übrigens nochmal zum Thema, dass völkerrechtliche Verbrechen vor dem Gesetz weltweit gleich behandelt werden.
Lass uns mal zurückkommen zu den Verhandlungen von Istanbul. NATO-General AD Kujat, er hatte ja ganz klar in verschiedenen Statements gesagt, dass die Russen im Rahmen der Verhandlungen im Frühjahr 22 ihre Truppen aus dem Raum Kiew zurückgezogen haben, um ein Zeichen der Friedensverhandlungen zu setzen. Frau Baerbock dann poltert bis heute dagegen, dass Putin keinen Frieden wolle oder will, sondern einfach Eroberungen in Europa plane.
Ja, das ist das Übliche. Also man erkennt von Seiten der NATO-Staaten aus meiner Sicht, dass man schon im Dezember 2021, also vor dem russischen Eingriff, auf jeden Fall wollte, dass es zu einer militärischen Eskalation kommt von westlicher Seite. So ist meine Meinung. Russland hatte schon im Dezember 2021 deutlich erklärt, dass es dringend Verhandlungen zwischen Russland und dem Westen geben müssen, um einen Krieg zu verhindern. Die NATO-Osterweiterung hatte einfach zu viel Aggressionsdruck gegen Russland aufgebaut. Und die Verdrehung der Tatsachen von der nachweislich überforderten Bundesaußenministerin Baerbock, die ist für mich wirklich schwer zu ertragen, was du gerade sagst. Annalena Baerbock hatte im Februar 24 in Odessa während eines Interviews mit dem ZDF anlässlich des zweiten Jahrestages des Kriegsbeginns gesagt, dass der russische Präsident derzeit keinen Frieden wolle. Dabei könne Putin den Krieg morgen beenden, also die Panzer einfach zurückziehen. Diese Option habe er bereits gehabt, als es ganz zu Beginn Verhandlungen gegeben habe. Sie spricht also schon darauf an. Dann kommen die üblichen propagandistischen Behauptungen von Baerbock über die russischen Gräueltaten, um die Emotionen für eine Kriegsgeilheit gegen Russland mit Energie zu füttern. Als ob es nur auf einer Seite diese furchtbaren Vorwürfe gäbe.
Ja gut, wir lesen ja auch bei den Hofberichterstattern nichts anderes, als dass Putin Krieg will, der Diktator, der Schlechter und so weiter. Und sollte eben das hier alles tatsächlich so sein, dann sind das Informationen, die leider auch nicht ans Licht der Öffentlichkeit dringen. Es gab ja dieses sagenumwobene Interview im Februar mit dem amerikanischen Journalisten Tucker Carlson. Der hatte Wladimir Putin interviewt und hat auch seinen Standpunkt darstellen lassen. Und Putin hat zum Ausdruck gebracht, er sei jederzeit zu Gesprächen bereit. Die Kommunikationskanäle zwischen Moskau und Washington seien offen, hat er gesagt. Der Krieg könne oder könnte innerhalb weniger Wochen vorbei sein, hat Putin gesagt. Zuvor sei es aber an den USA, die Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Anders also in westlichen Medien kolportiert, habe er auch absolut kein Interesse an einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs auf andere Länder.
Naja, ich meine, dass Putin nicht einmal das Ziel verfolgte, die gesamte Ukraine einzunehmen, beweist ja schon die geringe Soldatenstärke, die Russland im Februar 22 eingesetzt hatte. Allein die Besatzungsstärke, wir haben schon mal darüber gesprochen, der DDR, damals wurde mit rund 300.000 Sowjetsoldaten geregelt. Also nur um die Sicherheit zu regeln dort in der DDR, die Besatzung. Die DDR ist aber nur ein Drittel so groß wie die heutige Bundesrepublik. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie die heutige Bundesrepublik und Russland setzte für den Einsatz im Februar 22 zwischen 170.000 und 190.000 Soldaten ein. Damit wäre eine Invasion in der gesamten Ukraine gar nicht möglich, also offenbar auch nicht geplant. Und Militärexperten aller Parteien wissen das natürlich sehr genau.
Ja, ich komme noch mal auf den früheren NATO-General Harald Kujat. Der ist ja nach wie vor davon überzeugt, dass der Westen die Ukraine im April 22 daran gehindert habe, einen Vertrag zu unterschreiben, der den Krieg schnell hätte beenden können. Er erklärte Mitte Februar, der Kujat, jetzt in diesem Jahr in Epoch Times, wörtlich, Russland hatte sogar seine Streitkräfte als Zeichen des guten Willens aus dem Raum Kiew abgezogen. Und es habe immer wieder Versuche gegeben, zum Verhandlungstisch zurückzukehren. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte aber dann, nach Angaben des ZDF, bereits Anfang Oktober 2022 ein Dekret erlassen, das direkte Verhandlungen mit Wladimir Putin verbietet. Nur zu Gesprächen mit Russland sei man bereit. Unter diplomatischen Gesichtspunkten ist das natürlich jetzt nicht gerade sehr schlau.
Ja, natürlich. Ich meine, Putin ist nun mal der Präsident. Und dann zu sagen, ihr könnt mit allen reden, aber nicht mit Putin, daran merkt man mal, wie absurd das Ganze wird. Es ist ja aus meiner Sicht eines Kommentators, der hier eigentlich nur seine Meinung im Prinzip sagt, eindeutig, so ist meine Sichtweise, meine persönliche, dass die Kriegstreiberei vom Westen mit aller Gewalt vorangetrieben wird. Und der dem Wall Street Journal vorliegende Vertragsentwurf über den Frieden vom 15. April 2022 verdichtet den Verdacht, dass man Russland in den Krieg führen will. Geopolitisch haben wir das ja schon oft besprochen. Auch die Rolle des damaligen britischen Premierministers Boris Johnson ist laut der Berliner Zeitung nach wie vor ungeklärt. Die Frage ist, hatte Boris Johnson der Ukraine zum Abbruch von Friedensgesprächen geraten, um die Kriegsmaschinerie im Interesse der westlichen Wirtschaft weiter am Laufen zu halten? Dafür gibt es offenbar noch keine Beweise, dass Boris Johnson Anfang April das gemacht hat und den Frieden damit verhindert. Aber das wäre ja auch eine Frage, die der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag über Kriegsverbrecher zu klären hätte, würde ich mal so vermuten.
Wenn es dazu dann jemals kommen sollte. Ja. Auf jeden Fall werden die Zeichen immer klarer sichtbar. Die Wahrheit kommt immer weiter nach oben. Wir bleiben da dran. Ihr merkt ja auch, wie sich die Situation eigentlich von Woche zu Woche verändert und immer mehr Fakten sichtbar werden und die früheren Verdachtsmomente sich dann zu Indizien schon langsam verdichten. Ich habe noch eine weitere Frage, Andreas. Du hast ja gestern mit einem Elektronikingenieur Kontakt gehabt. Der sitzt in der Geschäftsführung eines deutschen Unternehmens und hat mit nahezu allen Rüstungsunternehmen zu tun. Und der hat die Informationen zukommen lassen, nämlich, dass dieses sogenannte Sondervermögen für die Aufrüstung der Bundeswehr offenbar nicht bei den klassischen deutschen Rüstungsbetrieben ankommt. Er fragt sich, wenn es dieses Sondervermögen wirklich gibt und dieses auch teilweise schon vergeben wurde, dann definitiv nicht an die deutsche Rüstungsindustrie. Kein einziger Auftrag. Nichts, nicht mal eine müde Mark, schreibt er. Wie ist das erklärbar?
Ja, da geht es offenbar um das Lieferkettengesetz. Es ist interessant, wie sich da immer wieder die Kreise schließen. Wir kennen es von der nach wie vor laufenden Operation Sunrise, die genau diese Thematiken haben. Viele sagen, ja, wo bleibt denn hier die Sunrise-Operation? Die läuft auf vollen Touren. Die Gesetze geben in bestimmten Bereichen der Industrie Vorgaben an zum Beispiel Wirkungsgraden ihrer Produkte oder ihrer Technik, die nur mit sehr hohem elektrischem Aufwand oder elektronischem Aufwand erreicht werden können. Allein wegen der Energiepreise kann Deutschland hier einpacken. Man hat sich hier in eine Abhängigkeit von Produktionskapazitäten in Asien und deren Lieferketten abhängig gemacht. Das Lieferkettengesetz verpflichtet ja die deutsche Industrie nicht nur zur Einhaltung der schon bekannten Regularien, sondern auch zur Angabe von sogenannten kritischen Rohstoffen. Diese Anforderungen sind aber schlicht nicht durchführbar, wenn irgendwo ein Anteil von Nickel drin ist oder was auch immer, weil man zum Beispiel von den Zulieferern die exakte Angabe aller verwendeten Materialien erfahren muss und die kann man gar nicht ermitteln von Seiten der Hersteller und der bürokratische Aufwand ist ebenfalls nicht zu leisten. Man erkennt also auch hier, dass sogar die Rüstungsumsätze im Rahmen des neu geschaffenen Waffenmarktes durch den Krieg, den man anvisiert, sogar an Deutschland auch noch vorbeigehen.
Aber was ist denn hier mit Rheinmetall und Junghans heißen die, glaube ich, die produzieren doch Munition.
Ich weiß nicht genau, es sind nur ganz wenige von diesen großen Rüstungskonzernen, die eben halt im schweren Waffengerät sind. Aber es gibt eben halt auch die vielen Rüstungsunternehmen, die vor allem in der technischen Situation tätig sind. Und da kommt offenbar so ziemlich gar nichts an. Und ich glaube auch, dass die meisten dieser großen Konzerne im Ausland produzieren und Deutschland das letztendlich nur zu finanzieren hat. Das sind meistens amerikanische Hersteller, die da auch hinterstehen. Es sind also auf jeden Fall absurde Zeiten und ich sehe hier die Feinde Deutschlands immer mehr in Berlin sitzen und weniger in Moskau. Für mich ist es ziemlich schwer zu verstehen, denn die Informationen der westlichen Medien, Propagandisten und Experten lassen für mich nur den Schluss zu, dass irgendwie der Krieg forciert werden muss.
Ich denke, da sind wir uns inzwischen alle einig. Und auch, dass die wahren Feinde Deutschlands in Berlin sitzen, das merken wir seit gut 2 Jahren. Wir können nur hoffen, dass der russische Außenminister Lavrov es schafft, alle europäischen Außenminister an einen Tisch zu bekommen, um über Frieden zu verhandeln. Leider haben ja alle europäischen Außenminister ein Friedensgespräch mit Moskau geschlossen abgelehnt. Warum?
Ja, das ist wirklich ein heißes Thema. Lavrov ist ein intelligenter Mann mit diplomatischen Erfahrungen und einem hohen historischen Sachverstand. Und ich stelle mir jetzt dagegen Frau Baerbock vor, die nicht einmal die Grundrechenarten beherrscht und von 360-Grad-Kehren spricht. Ich vermute, dass man Angst vor den Argumenten von Lavrov hat, weil man da eventuell ganz alt aussehen könnte. Nicht nur übrigens aus deutscher Sicht, es sind nicht überall nur gute Leute. Ich sehe nur einen Grund für die Absage der europäischen Außenminister. Sie haben Angst vor sachlichen Argumenten, also vorgeführt zu werden, gegen die sie mit primitiven propagandistischen Phrasen einfach nicht ankommen, die sie gewohnt sind. Hätte der Westen gute Argumente und gutes Personal bei ihren Ministerposten, dann könnte man sich doch offen austauschen, auch wenn der Gegner am Tisch sitzt oder gerade weil er am Tisch sitzt, in einer offenen Diskussion. Offenbar hat man vor einer Live-Diskussion Angst und da poltert man doch lieber so unter sich gegen den Russen, wenn keiner Widerworte geben kann.
Ich habe das 2014 gesehen, als, wie heißt er mit Vornamen, Herr Schönborn, Jörg, glaube ich, Schönborn vom WDR, Wladimir Putin interviewt hat. Ja. Ach, du lieber Himmel, ich weiß nicht, ob das Netz dieses Video noch hat. Falls ihr es findet, schaut es euch an. Ja. Danach hat er mit Sicherheit nie wieder den Wunsch gehabt, Herrn Putin zu interviewen, weil der hat ihn so eiskalt wegrasiert. Und zwar nicht gemein, sondern lächelnd und mit Wissen.
Ja, Herr Schönborn war das vom ZDF.
Nein, vom WDR.
Vom WDR, okay. Es war auf jeden Fall für mich ein so heiteres Gespräch, das zu sehen, wie hier zwei Männer vermeintlich auf Augenhöhe anfingen und der eine dann immer mehr wegsackte. Und Herr Putin, der war so ganz entspannt in seinem Stuhl und hat Herrn Schönborn komplett alle Argumente im Hals umgedreht. Und der stand da völlig überfordert. Und genau diese peinlichen Situationen, ich weiß ja, wie das ist, als ich mal in so einer blöden Situation war, hier von Kontraste vor wenigen Jahren, als ich interviewt wurde. Und dann kommt da so ein junger Mensch an, ein junger Reporter, der einen dann interviewt fürs Fernsehen. Und wir haben ja zum Glück die Aufnahmen noch alle selber gemacht. Dem hatten sie auch zugestimmt bei der ARD. Und wir haben das ja ins Netz gestellt. Und da merkt man dann, wie solche Gespräche dann komplett wegdriften können. Und davor hat man Muffe. Und wenn ich mir Herrn Lavrov angucke, wie Strauß immer sagt, ihr müsst sie euch einfach nur ansehen. Guckt euch mal die Nahaufnahme in die Augen Frau Baerbock an, guckt euch beispielsweise Herrn Lavrov an und dann versucht mal zu vergleichen mit der Augenhöhe, wer da wohl mit wem wie aussehen würde.
Dankeschön für deine Ausführungen, Andreas. Jetzt schaue ich mir dich genau an und sehe, dass du schon eine dicke Backe hast. Nicht, dass du jetzt gleich los musst. Ihr Lieben, das war es für heute. Und Andreas schafft es gar nicht so schnell, das Orchester herzubringen. Aber sie sind gleich da. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Nochmals, falls ihr beim Kongress dabei sein möchtet, bitte, bitte meldet euch heute noch an. Nicht erst morgen, weil morgen wird es dann für viele eng. Und wir freuen uns. Ach so, am Freitag gibt es gar keinen Podcast. Fällt mir gerade ein. Stimmt, es geht nicht, weil wir ja im Kongress sind.
Richtig, und ich meine dicke Backe dann wahrscheinlich auch noch habe. Übrigens ist es eine dicke Wange, da möchte ich auch noch mal Wert drauf legen.
Müssen mich pfeifen?
Ja.
Bis heute Nachmittag.